with the save.
Now you got to get a shot here.
Final seconds. Bryant for the win.
Buzzerbeater, der Basketball-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Buzzerbeater. Ich bin am Start, ich bin Finn Wiedmann und an meiner Seite natürlich wie immer
David Schmidhuber, ich bin auch am Start.
Schön, wie wir diesmal die Nachnamen genannt haben. Ich glaube, das machen wir sonst nie, oder?
Hast du deinen Nachnamen?
Ich habe meinen Nachnamen genannt, okay, dann hast du deinen auch genannt.
Ich war schon verwirrt, ob ich jetzt der Einzige war. Oh,
okay. Je. Heute wird es eine spannende Folge, denn wir haben zwar keinen Gast wie letztes Mal, aber heute wird es mal ein bisschen politischer. Deswegen finde ich auch ganz spannend, mal wieder was so in der Richtung dabei zu haben. Außerdem sprechen wir über das beste Team in der Eastern Conference derzeit.
Zumindest aktuell, ja.
ob es nur statistisch ist oder ob es wirklich das beste Team ist, sehen wir dann. Wir sprechen heute auf jeden Fall über die Brooklyn Nets.
Dann haben wir noch ein Spiel dabei, wie immer. Zocken oder verzocken mit der lieben Elisa. Ja, das, ja, hört mal selber rein, wird spannend. Und dann haben wir noch,
zum Abschluss des Monats.
Anfang des Monats.
Und jetzt, Anfang des Monats.
Anfang des Monats ist jetzt. Abgeschlossen ist der November. Rookie of the Month. Ihr kennt's. Zum zweiten Mal dabei. Haben wir auch mal wieder vielleicht neue Leute dabei, vielleicht die gleichen Leute dabei. Lasst euch überraschen.
Ich liebe dieses Ihr kennt's. Haben wir es einmal gebracht. Wie immer. Wie wir es immer machen. Ihr kennt's.
Hat sich einfach total schon festgesetzt. Ja? Ist einfach so.
Ja. Politisch. Und zwar, ich habe politisch angesprochen. Und zwar geht's da um eine Person. Explizit. Und zwar um Enes Kanter. Seit dieser Woche Freedom.
Mr. Freedom.
Ja. Wird der Kanter Freedom jetzt genannt oder nur Freedom?
Er meinte, glaube ich, jetzt in einem Interview, Mr. Freedom will er auch genannt werden. Und das haben auch irgendwie Teamkollegen, hat er gemeint, im Training dann am Montag, glaube ich, nachdem es verkündet wurde, haben sie ihn dann alle Freedom genannt.
Und auf dem Trikot hinten hat er jetzt E-Punkt Freedom, hat er, glaube ich, auch gemeint. Mhm. Das ist natürlich im Rahmen dessen, dass er jetzt seit dieser Woche auch amerikanischer Staatsbürger ist. Da gab es ja jetzt jahrelang, war, glaube ich, staatenlos. Ich glaube, vor 6 Jahren hat die türkische Regierung ihm den Pass entzogen, weil er schon sehr staatskritisch war gegen Erdogan.
Er war ja auch, ist ja, glaube ich, auch Mitglied der Gülen-Bewegung.
Okay, das macht natürlich auch wieder Sinn. Und wie wir Erdogan so gut kennen, natürlich sehr demokratisch unterwegs, der kleine Despot. Falls jetzt hier irgendein Erdogan-Anhänger ist, ist mir voll egal, falls wir euch jetzt hier abschrecken. Ich fand es natürlich mega stark, so dass Enes Kanter da seit Jahren da sich dafür engagiert und jetzt gerade vor allem spricht er sich aus gegen China, was dort abgeht mit den Uiguren, wie die behandelt werden oder auch Tibetianer, heißt es Tibeter?
Die Einwohner von Tibet, ja.
Wie die auf jeden Fall von China behandelt werden. Und gerade im Zuge dessen, dass ja Anfang des Jahres dann die Olympischen Winterspiele dort stattfinden in China, ist natürlich ganz spannend eigentlich.
Mhm. Hat er, glaube ich, auch angesprochen, dass er so das deswegen hinterfragt oder dass es zumindest Sportler auch hinterfragen sollten, ob sie dann da auch teilnehmen wollen. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Diskussion ja auch mit, was wir jetzt auch so ein bisschen haben für nächstes Jahr, wenn man beim Fußball ist mit der WM in Katar. Aber ich bin da ganz bei dir. Also wofür er sich da einsetzt, für vor allem eben Menschenrechte und die Themen China, Tibet, ganz, ganz, ganz wichtig. Und vor allem auch, er spricht ja auch die Sachen in seiner, ich sag mal, Heimat oder in seiner ehemaligen Heimat der Türkei, so ist es, an. Und ich glaube, da hat er ganz klare Punkte. Jetzt, was ja dann, weswegen auch die Conversation ja so ein bisschen aufgekommen ist, warum es ja auch mehr in den Medien ist, ist ja auch so ein bisschen das Gespräch über LeBron James und Nike. Kannst du vielleicht auch mal nochmal ein bisschen drüber eingehen? Aber ja, so kam das jetzt so ein bisschen rein, weil eigentlich Enes Kanter, muss man ja auch fairerweise sagen, Center von den Boston Celtics, ist jetzt eigentlich jetzt nicht ein großartiger Spieler, ist eigentlich eine Randnotiz in der NBA.
Aufmerksam, ja. Ich fand es auch spannend, weil er nochmal angesprochen hat, er spricht sich seit Jahren gegen die Regierung aus der Türkei aus und es hat in den USA so keinen gejuckt. Und jetzt, sobald er es gegen China macht, da ist es so. Und ich glaube, der Grund dafür ist einfach, weil China ein Land ist, das seit Jahren irgendwie kritisch beäugt wird, weil es natürlich gerade auf dem Weg nach oben ist, die Weltmacht zu werden, die USA abzulösen. Da strengen sie sich ja ganz gut an. Ich glaube, das werden sie auch irgendwann schaffen in den nächsten 2 Jahrzehnten. Weil sie einfach auch bei allem immer mit dabei sind, was Technologie angeht und so. Aber natürlich, was Menschenrechte angeht, sind die so weit zurück. Und natürlich ist es immer einfach, dann zu sagen, aus unserer Perspektive, hier mit dem Finger immer auf andere zu zeigen, was dort alles nicht geht und so. Aber trotzdem, da ist ein Diktator am Start, Xi Jinping, der wirklich radikal mit seinen Leuten umgeht. Und sobald es kritische Äußerungen gibt, aus dem eigenen Land, aber auch aus Amerika. Enes Kanter hat sich geäußert und schon werden keine Spiele mehr von den Boston Celtics in China gezeigt. Es war mit dem ehemaligen GM von den Rockets.
Von Daryl Morey, genau.
Daryl Morey.
Hat man die Spiele von Houston nicht mehr gezeigt, jetzt zeigt man die von Philadelphia nicht mehr, weil er jetzt dort GM ist.
Das zeigt dir doch schon alles so, oder? Das zeigt dir doch schon alles über das Land, wie das mit Freedom of Speech und Freedom of the Press auch umgeht.
Und deswegen finde ich es tatsächlich auch legitim, da können wir jetzt einmal nochmal drüber sprechen. Ich habe es ja schon angesprochen, so LeBron James, Enes Kanter ist jetzt so ein bisschen hin und her gegangen, wobei sie nicht miteinander direkt gesprochen haben. Aber ich finde es, wie wir jetzt auch schon sagen, sehr, sehr gut, dass er das anspricht. Er hat ja auch irgendwie die Möglichkeit, sich zu äußern und er hat auch eine größere Plattform. Und dass er so auf Missstände in China, klar, das ist ja auch der Grund, warum sich jetzt gegen China, nachdem das auch mit Daryl Morey zum Beispiel war, das groß in den Medien waren, als er sich geäußert hat, da kam ja von der NBA eher wenig, weil natürlich auch das von der NBA gewollt ist, dass man den Markt in Asien vor allem noch ausbaut, weil man da noch Potenzial hat. Und vor allem, weil ja Yao Ming auch eine lange Karriere dort hatte und dort da deswegen auch den Basketball populär gemacht hat. Aber dass er deswegen das anspricht und es auch wichtig ist, ist ganz klar. Und da hat er dann ging es ja dann auch vor allem um LeBron und seine Beziehung zu Nike. Und da hat er jetzt dann auch, nachdem er am Dienstag dann eine längere Pressekonferenz dann hatte, hat er dann auch nochmal da was dazu gesagt.
I'm sure it's gonna be a very uncomfortable conversation for him. I don't know if he is gonna want that. I will make it like really comfortable for him. And I don't know if he is educated enough, but I'm here to educate him and I'm here to help him. Because it's not about money. It's about morals, principles, and values. It's about what you always stand for. There are way bigger things than, money. And now, if LeBron stopped making money now, he can have his grandkids and grandkids and grandkids can have the best life ever. But I feel like it's definitely time to athletes to stand up for the things that they believe in and stand up for the things that are not just in America issues, but all over the world.
Und ich glaube, das ist das Ding, also nochmal ganz kurz aufzudröseln, schönes Wort. es geht ja darum, dass LeBron sich, wenn es um Black Lives Matter geht und andere andere Movements, Bewegungen in den USA, da ist er immer sehr outspoken. Das heißt, da setzt er sich immer sehr für ein. Aber jetzt bei der Thematik mit China ist er ruhig. Also das ist ja das Thema, was ja hier auch kritisiert wird. Und im gleichen Atemzug wird auch Michael Jordan noch kritisiert von Enes Kanter und John Cena, unser WWE-Wrestler. Ist ja inzwischen Schauspieler, aber naja. Ich finde es ganz cool eigentlich, dass der keine Angst hat, da irgendwie Leute zu nennen, sondern wirklich sie beim Namen nennt und sagt, es kann nicht sein, dass ihr in der USA euch für Sachen einsetzt, für Menschenrechte, aber sobald sie woanders passieren, ist es euch egal.
Ja, und ich fand aber in dem Atemzug, also was ich schwierig finde, muss ich sagen, jetzt haben wir es auch gerade gehört, I'm here to educate him, wo ich mir so denke.
Also er so allwissend.
Genau, also es ist echt gut, was er sagt in dem Zitat, großteils, aber ich finde, er stellt sich jetzt teilweise so ein bisschen da, man sieht es jetzt auch die Medienpräsenz in ganz vielen verschiedenen Medien und da müssen wir jetzt auch noch drüber reden, dann auch in Medien, wo ich sagen muss, das kannst du eigentlich mit den Werten, die du vertrittst, da solltest du dir nochmal Gedanken machen. Wenn du auch I'm here to educate him sagst, dann solltest du dir da auch mehr Gedanken machen. Jetzt mal nur so gesagt. Aber das finde ich so ein bisschen schade, dass er da ist er auch ein bisschen drauf eingegangen. Sie haben ja jetzt auch letztens erst gegen die Los Angeles Lakers gespielt, die Boston Celtics. Und da war ja eigentlich so dieses Aufeinandertreffen. Da wurde dann auch so ein bisschen drauf geschaut und gesagt, vielleicht gibt es dann auch die Möglichkeit, dass die beiden miteinander sprechen. Und dann wurde ja LeBron danach befragt, ob es irgendwie Möglichkeiten gab, ob Kanter mit ihm gesprochen hat. Mr. Freedom, sorry, ich sage immer noch Enes Kanter, aber Kanter Freedom natürlich. Und dann meinte LeBron, ja, es hätte die Möglichkeit gegeben, aber er ist an ihm vorbei, also Kanter Freedom ist an ihm vorbeigelaufen und er, also LeBron möchte nicht so viel Energie auf Leute verwenden, die so ein bisschen so seine Aufmerksamkeit wollen. Wo ich mir so dachte, erstmal schwach, aber andererseits auch, das weiß man jetzt natürlich nicht, wie es abgelaufen ist. Kanter Freedom hat jetzt gemeint, ja, es ist wohl anders gewesen. Er hat mit einem Fan wohl ein Bild gemacht und dann ist LeBron an ihm vorbeigegangen. Aber das fand ich ein bisschen schade, weil da war ich in einer guten Position, dass er auch mit ihm spricht und das nochmal thematisiert und hat es dann so ein bisschen nicht genutzt.
Aber sorry, es ist nicht so, dass die nicht ihre Nummern hätten oder so. Also auch wenn er nicht seine Nummer hat, aber es braucht einen Anruf bei einem Freund oder so. Die haben doch, die kennen sich alle untereinander.
Genau, das meine ich. Weißt du, entweder da ansprechen oder es außerhalb nochmal versuchen. Aber
also so ein Gespräch kriegst du easy hin.
Aber nicht so über die Medien so das so ausdiskutieren. Weil es wäre total wichtig, darüber zu sprechen.
Ja, und ich weiß auch nicht, ob das wirklich sinnvoll ist, dann, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, die Leute so zu kritisieren. Und Michael Jordan, den hat er, ich glaube, noch heftiger kritisiert. So, da hat er gesagt, er hat noch nie was für die African-American Population gemacht in den USA, außer denen Geld gegeben. Ist auch die Frage. Also Geld geben, wenn du Bewegungen unterstützt dadurch, dann ist es natürlich auch nicht schlecht. Also, ja. Ich weiß nicht ganz, was Kanter Freedom da jetzt dann genau sich erhofft von denen, aber man muss trotzdem dazu sagen, in der Vergangenheit gibt es eine Liga, die extrem Schwierigkeiten hat mit Protestaktionen und sich da jedes Mal ganz falsch verhalten hat. Das war die NFL, die National Football League, mit Colin Kaepernick damals, als sie sich hingekniet hat. Und die NBA hat sich eigentlich da immer ganz gut angestellt, was sowas anging, was solche Social Justice-Themen anging. Letztes Jahr haben sie dann sich wirklich dafür eingesetzt, nochmal mit der George Floyd-Thematik. Aber ich finde, da sind sie wirklich am falschen Ende der Debatte, weil sie eben jedes Mal in China sich vermarkten wollen und gleichzeitig dann halt doch auf die Menschenrechte, wie formuliert man das so?
Sie geraten so ein bisschen ins Hintertreffen. Ja. Man hat das Gefühl, dass sie sich noch
nicht formuliert,
so,
dass sie sich nicht es juckt so sie überhaupt
diplomatisch
nicht. Gefühl, genau. Also Geld ist das Wichtigste so und Scheiß auf die Moral und auf die Ethik. So hat man das Gefühl.
Genau.
Und das hat man aber auch bei den ganzen Unternehmen ja das Gefühl. Ich meine, VW und so, die produzieren dort ja auch alle. Und die ganzen Marken, die ganzen Klamottenmarken und so, die produzieren auch in China. Also ich weiß nicht, wer jetzt hier dann überhaupt moralisch was zu melden hat, weil jeder sich da irgendwie schlecht anstellt. Auch die Länder ja selbst. Man hat ja auch diplomatische Beziehungen zu diesem Land. Und ja, gibt auch irgendwie immer nach, habe ich so das Gefühl.
Ja.
Also Xi Jinping scheint da schon am Zug zu sein und so und am Hebel. Und da traut sich auch keiner so richtig was. Und deswegen finde ich es tatsächlich schwach, wenn man da nicht sich äußert.
Ja, und ich glaube, deswegen spricht es ja Kanter Freedom ja auch an, so. Das darf man, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen. Ein Michael Jordan, ein LeBron James, das sind einfach, die haben einfach so eine Reichweite, die haben so, können so Aufmerksamkeit auf sich ziehen und es hat so viel Gewicht, trotzdem, was sie sagen, dass es einfach ganz, ganz wichtig wäre bei solchen Themen, dass sie sich dafür stark machen. Und ich glaube, das ist so sein Punkt. Bloß was man jetzt sieht, weswegen es ein bisschen schade ist, erstens, man hat so ein bisschen, finde ich, das Gefühl, dass Kanter Freedom sich da so ein bisschen in dieser Rolle sehr wohl fühlt und sich ein bisschen zu wohl fühlt. Zu dem Thema, ja.
Es suhlt sich so drin, so dieses,
so ein bisschen,
ich bin der
so,
Einzige.
Ja, I'm here to educate him, so. Ja. Wobei er eben auch erzählt hat, weißt du, dass er von der Unterdrückung der Uiguren in China darauf aufmerksam wurde, weil ein Fan ihn darauf angesprochen hat mal und dass er, ob er da informiert ist drüber, so nach dem Motto. Wo ich mir dann auch so denke, ja, das spricht jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass du immer so super deine Recherchen machst, wie es ja gerne die NBA-Spieler sagen. Wo ich mir auch denke, schade. Und jetzt, worauf ich noch hinaus wollte, ganz kurz. Er hat ja jetzt ganz, ganz viele Interviews gegeben, wo ich mir auch dachte, ich weiß nicht, wie viele du gesehen hast. Er hat überall das Gleiche gesagt.
Ach, das waren 7 oder 8.
Ja. Und er war ja auch bei Fox News. So. Und er war auch bei Tucker Carlson, der, das wirst du besser wissen als ich.
Ist ein White Supremacist, also eindeutig.
Als Amerikanistik-Experte.
Ich schaue ja tatsächlich sehr viel amerikanisches Fernsehen. Und da ist auch Fox News dabei, einfach weil ich es wichtig finde, beide Seiten so zu schauen. aber ich schaue es halt anders als das normale Fox News Publikum, weil ich sehe es, also ich beäuge es kritisch. Ich sage nicht, und das Hauptpublikum in den USA ist halt so, ja, das ist die Wahrheit. Und ich denke mir halt so, Alter.
Das ist ja, weißt du, der ist fremdenfeindlich.
Ja.
Und recht, also ist ganz klar auch eigentlich gegen Muslime.
Ja.
Und wer schaltet sich zu und spricht mit ihm, nachdem er amerikanischer Staatsbürger ist? Ein Muslim, der sich für die Freiheit aller einsetzt. Wo ich mir denke, das ist einfach schade, weil er an sich für so was Gutes einsetzt, aber dann so an manchen Stellen ich das Gefühl habe, da macht er sich zu wenig Gedanken und wird dann auch, ja, es wird dann zu schwammig oder es wird dann die Message, die er eigentlich rüberbringen will, versucht er schon rüberzubringen und schafft er dann sicher auch. Bloß ihm muss halt klar sein, auf welcher Plattform er da ist und wie er dann da vielleicht auch teilweise von einem Tucker Carlson befragt werden kann.
Aber also
und
das ist ein bisschen, ich verstehe deinen Punkt total. Also es geht darum, wo bringe ich meine Message unter und wem gebe ich damit auch so ein bisschen Kredibilität, indem ich in seine Show komme. Gegenpunkt. Und zwar hat Tucker Carlson mit die besten, wenn nicht sogar die besten Einschaltquoten von allen TV-Shows in den USA, von was so, was in diesem Zeitslot. Das heißt, er hat das größte Publikum, was geht in den USA. Fox News hat sogar die besten Einschaltquoten seit Jahren. Also die schlagen MSNBC, CNN, NBC um Weiten. Wahrscheinlich auch, weil sie der einzige konservative Sender sind. Inzwischen gibt es auch zwei andere, die gehen überhaupt nicht. Deswegen, ich verstehe es, dass man vielleicht auch damit andere Leute erreichen will, so konservative Republikaner, die halt kein CNN anschauen. Also dass er vielleicht da seine Message verbreiten will.
Ja, finde ich auch und ist ein ganz valider Punkt. Das habe ich mir auch gedacht. Bloß, wenn man das, ich habe nur die Zitate gehört, die dort gefallen sind und die auch Thema waren. Er wurde dann auch dazu befragt, eigentlich glaube ich von jedem, in jedem Interview, wie stolz er ist, jetzt Amerikaner zu sein. Ist ja auch eine vollkommen berechtigte Frage. Ist jetzt seit Montag ja auch erst amerikanischer Staatsbürger. Und dann hat er ausgeführt, warum er das so sieht. Und dann war die Nachfrage, so warum er denkt, dass viele Amerikaner aber nicht so zufrieden sind und so in dieser, also so verstehen, wie gut es ihnen hier geht. Und dann war Cantor Freedoms Antwort so nach dem Motto, ja, die Amerikaner sollen ihren Mund halten und zufrieden sein. Und so nach dem Motto, ja, es ist hier demokratisch, geht hier demokratisch zu, ist doch alles gut hier. So, und das ist wieder so, also, und das ist ein Punkt, also du sagst es, wenn er da die Plattform nutzt und so seine Message so verbreitet, wunderbar, bloß man kommt dann ganz schnell so in Bereiche, in die er nicht möchte und wo er dann sich, glaube ich, auch so ein bisschen falsch verstanden fühlen könnte und das ist so ein bisschen gefährlich. Das
ist aber ganz lustig, weil das ein Phänomen ist in den USA, das du sehr häufig hast und zwar vor allem bei der kubanischen Bevölkerung. Also die, die unter Fidel Castro gelitten haben, in der Diktatur aufgewachsen sind, die in die USA gekommen sind und sich jetzt so stark mit den USA identifizieren und wenig Verständnis aufbringen für Leute wie Colin Kaepernick, für Bewegungen wie Black Lives Matter, weil sie halt sagen, hey, ihr habt hier doch alles, weil sie halt aus solchen Ländern kommen, die von Diktatoren geführt wurden, so wie Enes Kanter Freedom ja auch. Deswegen haben sie nochmal einen anderen Blick da drauf. Und ich weiß nicht, ob man es einerseits den Leuten absprechen kann. Andererseits ist es natürlich schwierig, weil ich werde mich jetzt nicht hier hinsetzen und sagen, die USA ist so perfekt und macht alles richtig, weil das ist es nicht. Wenn du dich kritisch mit den USA auseinandersetzt, dann weißt du, dass da auch vieles einfach falsch läuft. Dass sie wenig aufgearbeitet haben von den letzten Jahrhunderten, was da passiert ist. Und deswegen weiß ich nicht, inwiefern er dann halt rein schwätzen kann im Sinne von, hier ist doch alles so toll und so, weil nicht jeder hat diese Erfahrung. Frag mal wirklich einen Großteil der afroamerikanischen Bevölkerung, die in Ortsteilen, in Stadtteilen aufwachsen, wo du wirklich keine Chance hast auf eine gescheite Bildung und so, weil es einfach von politisch so organisiert ist. Und da weiß ich nicht, inwiefern das dann wirklich so offen ist von ihm auch.
Ja, also wie gesagt, nochmal, das haben wir jetzt oft gesagt, ich finde es total gut, dass er sich dafür stark macht. Bloß ich glaube, was ein bisschen, wo er ein bisschen aufpassen muss, ist Medienpräsenz und dass er die Themen schon anspricht, aber dass er dann auch mit den Personen versucht, auch wirklich Kontakt aufzunehmen, jetzt, wenn wir LeBron James nennen, und es nicht so, dann über die Medien, dann kann es sich so verwischen und dann kann es, glaube ich, ein bisschen schwierig werden, aber ja.
Dann jetzt ein harter Cut, und zwar war das jetzt ein relativ langes, langes Segment, deswegen haben wir jetzt was zur Auflockerung. Und jetzt haben wir nämlich, wie schon angeteased, dass wir Elisa da haben. Deswegen haben wir jetzt das Spiel da und die stellt es euch jetzt auch vor. Servus Elisa, schön, dass du da bist.
Ja, hi, danke, dass ich da sein darf bei euch im Buzzerbeater. Ja, ich habe ein kleines Spiel mitgebracht und zwar zocken oder verzocken, nicht zocken und zocken oder zocken und verzocken. Und zwar geht's um 5 Fragen, die ich vorbereitet habe. Logischerweise haben die alle irgendwas mit der NBA zu tun und es funktioniert folgendermaßen. Ich stelle immer eine Frage und bei diesen Fragen gibt's logischerweise immer eine gewisse Anzahl an Antwortmöglichkeiten. Also zum Beispiel, wie viele Bundesländer gibt es in Deutschland? 16.
Puh. Gute NBA-Frage.
Dass du es beantwortet hast.
Ich habe jetzt mit Absicht keine NBA-Frage genommen, logischerweise.
Dachte ich, ja, alles gut.
Nicht, dass ihr euch hier schon aufwärmt. Und ihr müsst dann jeweils eine Zahl sagen, zum Beispiel 4, wie viele Bundesländer ihr glaubt, dass ihr sagen könnt. Der andere sagt dann eine Zahl, die drüber liegt, wenn er glaubt, es ist besser. Und so geht es quasi immer weiter, bis irgendjemand dann nichts mehr sagt. Und derjenige, der dann die höchste Zahl gesagt hat, muss dann innerhalb von 30 Sekunden so viele Sachen sagen, wie ihm einfallen, möglichst so viele, wie es halt gesagt wurden.
Okay. Ja. Du hast eine Uhr zum Stoppen?
Ich habe eine Uhr zum Stoppen, die liegt da unten.
Perfekt.
Ja, das fängt schon mal geil an. Nein, noch was. Ey, willst mein?
Ich gib mir deins, ja. Das ist auch der coolere Ton.
Professionalität wird hier groß geschrieben. Sehr gut.
Okay, seid ihr soweit ready?
Yes. Also, ja, doch, das Spiel haben wir ja schon mal gespielt, in, ich glaube, in der 3. Folge oder so.
Ja.
Da habe ich, glaube ich, verloren, wie bei jedem Spiel.
Aber du hast mir ja schon so ein bisschen auf die Nase gebunden gegen Alex Vogel. Ja. Da hatte ich mal einen würdigen Gegner.
Ja, wo du Spaß. Schön reingeschissen hast.
Kann man so sagen. Ich habe einen Ehrenpunkt zumindest geholt. Aber
gut. Elisa, gespannt. Dann kannst du mit der ersten Frage anfangen.
Okay, die erste Frage ist, und zwar mal ganz leicht angefangen, es gibt die Western Conference und die Eastern Conference in der NBA. Wie viele Teams kennt ihr denn aus der Western Conference?
Willst du anfangen? Du musst es halt in 30 Sekunden machen.
Eben 30 Sekunden, das dachte ich gerade dran. Ja, ich fange mal mit 10 an. Okay. Weil also 30 Sekunden denke ich ja dran.
13?
14? Oh,
ich weiß nicht, ob ich die Zeit. Das war so, du willst einfach nur, dass ich sie alle aufzähle.
Wisst ihr, wie viele es insgesamt sind?
Ja, 15, ja, klar.
Hälfte, ja, Hälfte. Nur. Aber das Ding ist, hat tatsächlich die Zeit.
Gut, boah, das wird heavy, aber ja. Klar, ich sag 15.
Gut, dann mach bitte.
Memphis Grizzlies.
Hier. Jetzt gut, mal ganz ruhig, sagen, David. Ganz
ich dachte,
ruhig.
Ich soll gleich.
15?
Ich muss nicht ausschreiben, oder? Also ganz aussagen. Ich kann einfach nur die Städte sagen, oder? Weil sonst wird es echt heftig.
Ja, nix reicht.
Sind wir mal so nett, ja.
Okay. Das ist nett.
Okay, 3, 2, 1, go.
Golden State, Houston, Oklahoma, Memphis, New Orleans. Ach du Scheiße. Ich stehe komplett auf dem Schlauch. Scheiße.
Wollte ich jetzt so nicht sagen, aber.
Alter. Mir fällt nichts mehr ein. Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers. Ich bin einfach bei 8 und habe wahrscheinlich noch 5 Sekunden.
Ja, du hast noch 5 Sekunden. Alter.
Ich komme nicht, man schafft es nicht. Also man schafft es wahrscheinlich schon, aber ich krieg's nicht hin. Gut.
Die Zeit ist um.
Ja. Damit sind die 30 Sekunden vorbei. Ja, es wären jetzt noch die Golden State Warriors gewesen, zum Beispiel.
Die hast du gesagt.
Portland, Sacramento, San Antonio, Utah und so weiter.
Problem ist, weißt du, wie es angegangen wäre? Ich wäre halt geografisch vorgegangen. Mhm. Vorteil, wenn du Amerikanistik studierst, dass du weißt, wie die Städte aufgebaut sind.
Ja, wäre klug.
Aber ich hätte trotzdem nicht hingekriegt, glaube ich.
Zeitlich. Die Zeit ist halt das Ding.
Cool, aber erster Punkt für mich, würde ich dann sagen. Ne?
Erster Punkt für Finn, ja.
Gute Leistung. Richtig gut.
Hochverdient. Zweite Frage. Spieler, die mehr als 175 Einsätze in den Playoffs hatten. Stand September 2020. Insgesamt sind es 20 Spieler.
Mhm. Und sind aktive und ehemalige, oder?
Ja. Ja.
Ja.
Okay.
Oh. Okay. 5?
7?
8?
Mach mal.
Okay.
Okay. Also ganz kurz, wenn ich einen falschen nenne, ich sage einfach so viele, ja.
Ja, sag passt. Einfach, gut. Sag okay. einfach. Okay, 3, 2, 1.
Kobe Bryant, Tim Duncan, LeBron James, Steph Curry nicht, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dirk Nowitzki, Kareem Abdul-Jabbar, oh Gott, oh mein Gott. Ja, komm, Steph Curry, Klay Thompson.
Die Zeit ist rum. Du hattest 7 und du hast insgesamt 8 gesagt, oder?
Ja, wenn alle 8 gestimmt haben.
Nee, also es haben nicht alle 8 gesagt.
Wie viele haben gestimmt? Oder wie viele
7 haben gestimmt. Also bis Dirk okay. Nowitzki haben alle gestimmt. Echt? Aber danach, also Steph Curry und so, die haben nicht mehr gestimmt.
Ich habe 8 gesagt.
Das. Ja. Ich glaube, du hast 8 gesagt.
Oh nein.
Damit geht leider dieser Punkt an David.
Nein.
Ebenso hoch verdient. Wer wär's noch gewesen? Natürlich.
Also, nur, sag mal, so 2, 3.
Tony
so.
Parker. Ja.
Manu Ginobili?
Ja, der wäre auch noch dabei gewesen.
Ist Larry Bird dabei gewesen?
Larry Bird ist nicht dabei, nee.
Ja, macht Sinn, weil die Warriors sind immer so, so durchgehuscht.
Oder
ja.
Brian Scott steht jetzt hier zum Beispiel auch noch, Dennis Johnson und so weiter. Aber du warst nicht schlecht, so 7 kam nicht schnell.
War gut, 1-1. War echt gut, wenn man das mal mit der ersten Runde vergleicht. Naja.
Okay, dritte Frage und zwar Spieler mit einer deutschen Staatsbürgerschaft, die in der NBA aktuell spielen oder mal gespielt haben seit 1985.
Finde ich eine coole Sache, coole Frage.
Mhm. 8. Sag ich wieder 8.
Boah, 8 gleich.
Das hat es vorhin schon so gebracht.
Insgesamt sind es wieder 20 tatsächlich.
Puh, ich sag 10.
Ja, ja, dann mach mal.
Soll ich machen?
Ja.
Es geht darum, dass sie mal gespielt haben einfach in der NBA, ja. oder?
Genau, also okay. die waren halt mal bei irgendeinem Verein in der NBA.
Okay.
Oh nein, oh, jetzt hätte ich es auch noch. Nee, passt.
Gut. Okay. Wenn du noch,
mach du. Nee, mach du.
Du hast gesagt, ja? Okay, dann fange ich an.
Du hast wie viele gesagt jetzt? 8.
Ich 10. sag 10.
10. Mhm. Okay, 3, 2, 1, go.
Chris Kaman, Detlef Schrempf, Dirk Nowitzki, Isaiah Hartenstein, Dennis Schröder, Isaac Bonga, Moritz Wagner, Franz Wagner. Scheiße, wen haben wir noch? Warte mal. Maxi Kleber und du weißt es und mir fällt keiner mehr ein. Warte mal. Wie viel Zeit habe ich noch?
Eine Sekunde.
Und Paul Zipser.
Ja, genau.
Paul Zipser.
Der werden wir auch noch eingefangen.
Ja, FC Bayern Basketball.
Letztes erst im Podcast gehört mit ihm. Ja, perfekt.
Ja, aber also Paul Zipser wäre noch dabei gewesen. Tibor Pleiss wäre noch dabei gewesen. Tim Olbrecht. Mhm. Daniel Theiss.
Das stimmt.
Ja, und sonst hattest du eigentlich eh ziemlich viele.
Ja.
Ja. Daniel Theiss. 2-1
und beides mal nicht selbst verdient.
Okay. Alle dreimal. Vierte Frage, beziehungsweise 2-1 für Finn. Ja.
Schon die entscheidende Frage, ne? Wenn ich sie jetzt gewinne.
Ja.
Gut. Ich hätte vorhin vielleicht nicht so große Töne spucken sollen.
Ja, das ist Karma. Das ist Karma. Es kommt alles. Ja. Spieler, die innerhalb ihrer Karriere mehr als 25.000 Punkte gemacht haben. Da zählen jetzt Freiwürfe alles rein. Alles, was irgendwie im Korb gelandet ist.
Wie viele haben wir?
18.
Ich dachte gerade, es wären echt mehr, warum auch immer.
Ja.
5.
7. Du zählst immer schon mit. Ich mach das dann immer random.
8.
Okay. 9.
10. Von 18 ist aber auch nicht so geil.
11?
Okay, gut, ich bin raus.
Du bist raus bei 11.
Ja, ich will sehen.
Ich habe ja bis jetzt auch abgeliefert, also ich bin guter Dinge.
Okay, 3, 2, 1, go.
Kobe Bryant, Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson, Dirk Nowitzki, Tim Duncan, Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain. Wie viel Zeit habe ich noch?
10 Sekunden.
Boah. Jetzt fallen mir wieder keine Leute ein. Scottie Pippen ist falsch. Und Shaquille O'Neal.
Die Zeit ist eh rum.
Okay.
Aber
hast du LeBron und Kobe?
LeBron habe ich nicht gesagt.
Nee, LeBron hast du nicht gesagt. Kobe Bryant hat er gesagt. Okay. Aber es waren eh zu wenige. Drauf kommen können. Es waren leider eh zu wenige.
Wie viele waren es? Hast du mitgezählt von denen, die richtig? Also wie viele waren richtig?
Es waren 7 richtig, glaube ich.
Okay.
Genau, also ein Punkt für Finn. Und deswegen haben wir jetzt, glaube ich, 3-1, oder?
Ja. Und noch ein für die Ehre.
Für die Ehre, dass du den Punkt auch noch selber spielst, Finn. Wäre doch mal eine Idee.
Bitte.
Okay, letzte Frage. Teams, die noch nie die NBA gewonnen haben.
Oh.
Insgesamt gibt es da 12 Stück.
Okay. Puh.
4.
6.
Sowas nicht.
War vorhin eh schon so eklig. So, ja, 7, du führst 2-1 und dann gehst du gar nicht mehr drüber. Und ich muss dann wieder.
Siehst du auch 8. so, du kannst deine eigene Qualität kannst du gewinnen.
Ja, genau, bloß heute ist sie nicht da. Das ist das Problem.
Du hast 8 gesagt.
Ja, ich habe 8 gesagt.
Von 12. Mhm. Ja, ich find's uncool, wenn ich jetzt nichts sag, so. Dann sag ich halt 9. Oh, du bist assoziiert. 9 zusammen. Wobei, wenn ich alle 30 Teams aufzähle in 30 Sekunden, dann geht das.
Ja, gut, das geht nicht, mein Freund.
Sehen wir gleich.
Ja. Fang an.
Pro Sekunde ein Team.
Was habe ich gesagt? 9 habe ich jetzt.
Du hast 9 gesagt.
Oh, und ganz uncool. Okay.
3, 2, 1, go.
Pelicans, Clippers, Nets, Hawks, Wizards, Orlando Magic, Phoenix, sorry. Portland, Oklahoma, Toronto, Wie waren's?
8 habe ich jetzt.
Ja, 8 hatte ich auch. Aber da haben nicht alle davon gestimmt.
Nicht.
Phoenix wäre tatsächlich richtig gewesen.
Nee, Phoenix
wäre richtig gewesen, ja.
Phoenix wäre richtig gewesen. Portland
Utah
war falsch.
Hast du nicht gesagt.
Dachte ich, das Phoenix.
Utah hast du nicht gesagt.
Utah wäre noch gewesen.
Die Grizzlies haben auch noch nie die NBA gewonnen.
Mhm. Was habe ich aufgezählt, Nuggets, was gestimmt auch nicht. Hat?
Du hattest die Clippers. Mhm. Orlando Magic hattest du.
Da war doch kein Team dabei, was schon mal gewonnen hat, oder?
Ich glaube auch. Die waren alle richtig. Hawks hast du noch gesagt.
Genau, aber Portland hat noch nicht gewonnen und die hat es auch.
Ja.
Aber Phoenix trotzdem hast du revidiert.
Wäre das der 9. gewesen?
Nee, das wäre der 8. gewesen.
Das wäre der 8. Du hättest noch einen gebraucht.
Das wäre der 8. gewesen.
Ich habe aber auch kurz überlegt. Weil die hat man jetzt nicht so offen, weil man denkt, dass sie
eigentlich.
Ich dachte
echt, Phoenix hat schon mal gewonnen.
Und sie waren ja auch mal eine Zeit lang richtig
deswegen,
gut auch. Deswegen.
Komisch. Okay, cool. Aber dann.
Endstand von 3-2.
Und wir haben einfach.
Senior Wiedmann.
Merci, ich gönn's dir, aber wir haben einfach wirklich keins richtig gehabt. Wir haben es nicht geschafft bei 5. Ja.
Aber wir waren immer nah dran, das zählt doch auch.
Ja, sprich schon meine Fragen, würde ich sagen.
Ja, das stimmt.
Gut, und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Yes. Vielen Dank, dass du da warst, Lisa.
Danke dir.
Sehr gerne. Euch noch eine schöne Folge.
Dankeschön. Danke
so, jetzt haben wir hoffentlich die Stimmung wieder ein bisschen aufgelockert. Ja, Finn, ich muss dich nochmal beglückwünschen.
Danke.
War wirklich eine ganz starke Leistung.
Aber auch voll verdient.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man 3-mal wirklich richtig liegt und es so aufzählt, ist einfach stark. Ja. Ja. Und wer auch stark ist, da sind wir bei, Teamwork, Gott. Makes the Dream Work. Oh, das war.
Hätte
war
ich nicht besser machen können, den Übergang.
Da sind wir bei den Brooklyn Nets. Du hast es vorhin schon angekündigt. Erster in der Eastern Conference. 15 Siege, 6 Niederlagen. Und das, obwohl ja eine Personalie immer noch jetzt nicht mehr so ganz drüber steht über dem Team, aber natürlich immer noch Thema ist, Kyrie Irving. Und ja, zuletzt Sieg gegen die New York Knicks, 112-110. Und ja,
das war
was kann man sagen?
Das war ein geiles Spiel eigentlich, muss ich ganz kurz sagen. Ich fand, es war am Schluss nochmal ganz knapp. Evan Fournier nochmal für die Knicks mit einem schönen Dreier.
Der Dreier war heftig.
Hat mir schon Spaß gemacht, einfach so ein,
so ein kleines Matchup einfach so in New York, wer hat jetzt hier sowas zu melden. Und
das vor allem dann einfach die letzte Possession dann bei 110-110 dann zu James Johnson geht, ja, und der dann an die Freiwurflinie kommt und das Spiel entscheidet. Also das hat auch gut gepasst. Ja, wobei ich tue mir immer noch ein bisschen schwer, sie einzuschätzen. Also klar, 15-6 ist ziemlich solide, muss man ja auch sagen. James Harden und Durant sind jetzt in Anführungszeichen ein bisschen auf sich alleine gestellt, weil dann doch der dritte Star fehlt, der natürlich das Team nochmal deutlich besser machen könnte. Aber man hat halt trotzdem gegen Teams wie jetzt vor 2 Wochen gegen die Golden State Warriors, auch gegen die Chicago Bulls, Miami Heat, hat man verloren.
Das wollte ich gerade noch sagen. Die sind Erster gerade in der Konferenz. Aber dann schaut ihr mal an, gegen wen die gespielt haben. Du hattest 4 schwierige Spiele, würde ich sagen.
Gefühlt 3-mal gegen die Cleveland Cavaliers gespielt. Nichts gegen die Cleveland Cavaliers, aber
doch schon gegen die Cleveland Cavaliers. Aber du hattest 4 schwierige Spiele, würde ich jetzt mal sagen. Suns, Warriors, Hawks und Bulls. Und 3 davon verlierst du. Und die anderen, das sind halt wirklich dann sowas wie Orlando dabei, Oklahoma und Pels.
Wobei man sagen muss, gegen die Phoenix Suns kann man zurzeit verlieren.
Gegen die Phoenix Suns kann man,
ansprechen.
Ja, genau. Also du hattest
17 Siege in Folge.
Heftig.
Und die können jetzt, wir nehmen am Donnerstag auf, Donnerstag auf Freitag, Spiel gegen die Detroit Pistons, können die einfach den 18. Sieg holen, ja, und den Franchise-Rekord aufstellen. Ach, also krank. Das ist schon.
Ja, und ich meine, den ganzen November, was war das, was hat Devin Booker hat irgendwas gepostet? Irgendwas so, No Loss November oder sowas ähnliches? Irgendwas ähnliches, glaube ich. Null Mal verloren.
Ja, jetzt ist Booker halt leider ein bisschen, ja, verletzt, aber.
Aber trotzdem, klar, natürlich verlieren. Kannst du gegen die verlieren. Aber das zeigt mir doch, gegen die schwierigen Gegner, da tun sie sich schwer. Also, da läuft es eben nicht so. Und dementsprechend, die Siege, die sie halt geholt haben, das waren halt gegen einfache Gegner. Deswegen würde ich dieses ganze 15-6 jetzt gar nicht mal so hochhypen wollen.
Ja, und das Problem ist halt so ein bisschen, da können wir gleich mal einsteigen jetzt und reingehen. Kevin Durant spielt eine unglaubliche Saison, aber da sind wir genau bei diesem Problem, glaube ich, das Größte ist bei den Brooklyn Nets bis jetzt. Sie sind extrem abhängig von einem Spieler. Und das hat man ja eigentlich verhindern wollen, dadurch, dass man ja James Harden dieses Jahr dazu geholt hat im Januar,
ja,
per Trade dann aus Houston, viel diskutiert. Und Kyrie Irving ja auch Teil der Mannschaft ist. Aber Kyrie Irving wegen Covid-Protokoll nicht dabei und James Harden spielt bis jetzt eine mehr als traurige Saison.
Ja, und das ist das, was mich so tatsächlich so richtig ankotzt an dieser ganzen Sache, wie Kyrie Irving einfach Durant voll gegen die Wand laufen lassen hat damit. Also so dieses Versprechen damals, als die 2019 gekommen sind, ich glaube, die DeAndre Jordan war auch noch dabei, das waren die 3, mit dem Versprechen natürlich schon irgendwo, hey, wir werden es zusammen rocken, wir werden jetzt hier einen Titel gewinnen. Und dann kam James Harden dazu und dann ist sowieso klar, dann Verletzungspech, ja, letzte Saison, aber so wie Kyrie Irving jetzt Durant bloßstellt, indem er eben nicht sich impfen lässt und nicht spielen kann und Durant somit die Titelchancen, ich finde, die Titelchancen sind weg.
Ohne Kyrie Irving würde ich auch sagen,
und
haben die keine
Möglichkeit. Dementsprechend finde ich das so asozial von Kyrie Irving. Also ich wäre an Kevin Durants Stelle wäre ich so angepisst, bin ich ganz ehrlich. Das nervt mich jetzt schon mega, weil ich es richtig uncool finde und sowas von nicht teamfähig. Und das passt aber auch wieder zu Kyrie, dass du eben auch nicht weißt, so was du kriegst, aber du weißt immer, irgendwas wird passieren.
Ich weiß nicht, was ich zu Kyrie dann noch da hinzufügen soll. Ich finde, du hast es gut zusammengefasst. Du weißt bei Kyrie nicht, was kommt. Du kannst nichts einschätzen. Und
dann hast du halt eben jetzt nur Durant, der.
Ja, und deswegen ist bei mir auch so ein bisschen das Ding, Harden spielt ja wirklich keine gute Saison bis jetzt, hat riesige Turnover-Probleme. Der hat im Schnitt 5 Turnover.
Schlechtester in der Liga.
Was ist das für ein Wert?
Schlechtester.
Also ich wusste nicht, dass jemals jemand 5 Turnover im Schnitt hatte. Klar, es ist noch, jetzt noch, sind noch nicht so viele Spiele gespielt, aber 21 zumindest. Also das ist ein unglaublicher Schnitt. Also da hat er riesige Probleme, auch scoring-technisch. Natürlich, klar, wurden jetzt auch die Regularien ein bisschen geändert. Er kommt nicht mehr so leicht an die Linie, klar. Wurde jetzt schon viel drüber geredet. Aber
heult er aber auch wieder rum, ne?
Ja, und geh doch mit dem Kontakt einfach mal durch zum Korb.
So wenig,
das macht den,
so wenig
also
schließt er gerade am Korb ab, ne?
Ja, also langsam kommt er rein, aber ja, die ersten gefühlt 10-12 Spiele jedes Mal nur am Rumlamentieren. Und im Endeffekt geht er dann wieder dazu zurück, Stepback-Dreier oder er versucht an die Linie zu kommen und das ist halt schade, weil er eigentlich so ein guter Offensivspieler ist, er hat einen guten Floater, er kann ja gut zum Korb gehen und muss aber dann einfach nur finishen und wenn er das konstant macht, dann kriegt er auch irgendwann mal die Pfiffe wieder, bloß du musst halt einfach durchziehen und auch weiterhin Layups versuchen oder zumindest anderweitig scoren und das tut ihnen weh, aber wo ich nochmal zurückkommen wollte, auch auf das mit Kyrie, Problem ist einfach auch, glaube ich, was man nicht unterschätzen darf, dass Harden sich auch so ein bisschen eingespielt hat, nachdem er dann kam, dass er mehr der Ballverteiler ist. Dass er weniger auch den Ball hat und weniger scoren muss. Und jetzt ist er einfach wieder in der Situation, nachdem Kyrie nicht da ist, dass er, es ist wieder eine Scoring-Last da, die er tragen muss. Und vielleicht muss man ihm da auch ein bisschen Zeit geben, aber zurzeit natürlich mit 21 Punkten, 8 Rebounds, 9 Assists natürlich gut, aber bei 41% aus dem Feld, 36% von der Dreierlinie, das ist einfach zu wenig für den Zweitstar an der Seite von Kevin Durant, der, man muss es ja einfach immer wieder betonen, unglaublich, unglaublich spielt. Also für mich der beste
Offensivspieler. Ja, wenn nicht sogar der beste Spieler in der NBA.
Und der beste Offensivspieler aller Zeiten, würde ich auf jeden Fall sagen. Also der ist unfassbar talentiert natürlich, aber dem kannst du, und das machen die Brooklyn Nets ja auch zurzeit, und das kann man auch verstehen, du kannst ihm in jeder Situation den Ball geben. Es wird im Zweifel was Gutes passieren. Was man aber dann auch sieht.
Außer der Schuh ist einen Zentimeter zu groß. Und deswegen scheidest du gegen die Milwaukee Bucks in den Playoffs aus.
Entweder das oder was man auch sieht, gegen Golden State haben sie vor 2 Wochen gespielt, sehr klar verloren. Da hatte Durant keine so gute Nacht, hat dann in der zweiten Halbzeit kaum mehr getroffen, hatte am Ende, glaube ich, 19 Punkte. Und da sieht man dann eben wieder diese Abhängigkeit. Wenn es bei Kevin Durant nicht läuft zurzeit, dann können die Brooklyn Nets wirklich kein Spiel eigentlich gewinnen. Und das ist eine. Das ist problematisch. Und da kann dann James Harden wenig oder trägt zu wenig bei. Jetzt gegen die Knicks war er sehr gut. Hat er, ich glaube, 34 Punkte am Ende gehabt, fast ein Triple-Double. Da hat man gesehen, wie er auftreten kann und was auch die Brooklyn Nets brauchen von ihm. Aber sonst ist es zu viel Kevin Durant und zu viel mach mal. Und was er auflegt, 28,5 Punkte, unglaublich bei extrem guten Quoten aus dem Feld. Aber da muss man ansprechen, das möchte ich dich jetzt auch fragen. Das sind ja nur nicht nur die zwei. Jetzt haben wir viel über die beiden gesprochen, James Harden, Kevin Durant. Aber wer ist für dich so dahinter? Es gibt ja noch andere Gründe, warum es gut läuft. So der Faktor oder sind die Faktoren, die Rollenspieler, die für dich dann nochmal einen Ausschlag geben? Weil da gibt's ja dann doch welche.
Ja, ich würde sagen, LaMarcus Aldridge, auf jeden Fall gut, dass der zurückkam wieder. Der hat ja seine Karriere letzte Saison beendet und ist ja dann wieder zurückgekommen. Letzte Saison bei den Nets nicht so gut, also lief gar nicht gut, als er ankam. Aber seitdem hat er sich so gut reingespielt und jetzt auch Blake Griffin den Starting-Platz streitig gemacht. Blake Griffin und Claxton und Aldridge. Du hattest dieses Jahr 3 Starting-Fünfer, also 3 verschiedene. Das passiert auch nicht so häufig. Claxton natürlich verletzt, deswegen der tut ganz arg weh. Aber LaMarcus Aldridge hat sich da schon ganz gut reingespielt. Nicht nur, weil er so stark ist, sondern auch, weil Blake Griffin so unterirdisch ist. Der schlechteste Dreierwerfer in der ganzen Liga.
Wie viel Prozent, weißt du es?
Irgendwas mit
22%.
Noch weniger, glaube ich.
Was weniger, was
18.
Denn, oder?
Es waren, glaube ich, 18% oder so. Ich glaube, letztes Jahr waren es irgendwie 24% oder so. Oder vorletztes Jahr, jetzt sind es 18%. Das ist unterirdisch.
Aber da muss man den Bogen spannen. Also ich sehe bei dir mit Aldridge auch den Punkt, wichtiger Mann, vor allem offensiv. Ja. Das sieht man nämlich schon, wenn Durant mal nicht auf dem Feld ist, was eh nicht viele Minuten sind, dann spielen sie gerne Pick and Roll, dann mit Aldridge und Aldridge nimmt dann den Mitteldistanzwurf und da muss man ja sagen, das hat er in San Antonio schon über Jahre genial gemacht, auch in Portland ist ja ein Veteran, der einfach über die Jahre dieses Mitteldistanz-Game etabliert hat. Er trifft sogar seinen Dreier bei wenigen Versuchen. Ich glaube, knapp 1,5 trifft er ihn sogar ganz gut. Aber er kommt natürlich über sein Mitteldistanz-Game. Aber da ist der Unterschied zu Blake Griffin. Das ist ganz nett, finde ich. So, Blake Griffin kann man nicht spielen, weil er, wie du sagst, nicht werfen kann. Zumindest zur Zeit.
Und auch nicht mehr danken kann. Das sind so zwei Dinge. Also er war nie der beste Dreierwerfer. Er war nicht immer schlecht. Aber sein Signature-Move, seinen Dunks, kann er halt auch nicht mehr. Deswegen weiß ich nicht, ob der überhaupt noch tragfähig ist.
Aber defensiv, sagst du, ist er ist er wichtig.
Ja.
Und bei Aldridge ist aber genau das Gegenteil das Problem. Er ist defensiv das ist unglaublich. Er legt 13,5 Punkte auf, ist aber meiner Meinung nach, ich bin gespannt, wie sie es dann in den Playoffs machen, eigentlich fast nicht spielbar, weil was man an Punkten kassiert wegen LaMarcus Aldridge, das ist extrem. Das ist wirklich extrem.
Spannend finde, dass das Defensive Rating deutlich besser ist diese Saison als letzte Saison. Und das Offense Rating ist jetzt in den letzten 14 Spielen haben sie das zweitbeste Offensive Rating. Was ja auch schon mal ganz spannend ist, weil letztes Jahr war ja dieses Ding, dass die in der Offense so viele Punkte geworfen haben, dementsprechend auf die Defense auch, dass sie die komplett ja liegen lassen können.
Ja, weil, links liegen gelassen genau, ungefähr. Ja.
Weil egal wie viele Punkte sie hinten kassieren, sie werden vorne mehr machen. Und das finde ich jetzt ganz spannend, dass es mit der Defense eigentlich besser läuft.
Wobei ich, da müssen wir, glaube ich, auch wieder ein bisschen auf den Punkt zurückkommen am Anfang. Die Teams, die man bis jetzt gespielt hat, die waren nicht die besten.
Keine Offensivstart.
Ich glaub, da sehe ich auch das Problem, du hast es jetzt schon angesprochen. Sie haben mit Nicholas Claxton wirklich einen guten Fünfer, der defensiv stark ist. Aber sonst ist man defensiv schon eher anfällig. Also man hat, wenn man es vor allem individuell betrachtet, Durant ist natürlich ein guter Verteidiger. Harden kann es auch, wenn er mal Lust hat. Er hat nur nie Lust zu verteidigen. Das ist immer schlimm, ihm zuzusehen.
Vor ein paar Wochen, wo er diesen Ball hatte, wo er nicht hinterherlaufen wollte, weil er dachte, der Ball rollt ins Aus.
Ja.
Und dann holt sich der Gegenspieler den Ball. War das gegen Detroit? Nee.
Ja, das war, gegen wen war das? Gegen die,
weiß ich gar nicht mehr.
Gegen die Kings? Ich weiß es nicht mehr genau, aber das war eine Szene, da kann man nicht.
Das ist aber so typisch Harden wieder. Manchmal hat er einfach so einen Brainfart, wo er einfach so keine Ahnung, was er gerade macht. Da ist er ganz unaufmerksam.
Man hat auch dann nicht das Gefühl, dass er Lust hat, defensiv irgendwas zu machen.
Nee,
und das gehört das einfach dazu. Und das ist fürs Team einfach wichtig. Aber wen wir noch nicht angesprochen haben, das ist nicht für die Defensive so bekannt, der aber meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Transfer auch war, Patty Mills. Also von San Antonio gekommen, auch wie LaMarcus Aldridge schon extrem lang in der Liga, ich glaube jetzt seine 13. Saison, von San Antonio gekommen. Der bringt von der Bank genau das Scoring, das sie noch brauchen. Und das, da merkt man aber auch so ein bisschen, wenn er nicht so seine 15, 20 Punkte macht, dann wird's eng. Weil klar, Durant, der macht schon so seine 30 im Schnitt. Dann ist es spannend, was macht Harden? Und dann tatsächlich, was macht Patty Mills? Weil Joe Harris zurzeit verletzt, Knöchelverletzung.
4 bis 8 Wochen.
Der geht ihn natürlich total ab.
Boah.
Und das ist natürlich auch für die,
Pech haben sie schon wieder.
Ja, und das ist für die Nets natürlich auch schwierig, weil sie dann das Spacing, das sie natürlich auch brauchen, das Shooting weniger haben. Aber da ist Patty Mills, 47,5% trifft er an Dreiern. Das ist ein Wahnsinnswert. Bei einer hohen Anzahl an Versuchen, 6,5, das ist schon enorm. Und man hat auch das Gefühl, Durant und er und allgemein das Team, die verstehen sich schon sehr gut. Er ist schon sehr, sehr gut integriert. Kann dann, glaube ich, auch nochmal mehr auch mal Vocal Leader sein, weil das Durant, glaube ich, eher weniger ist. Das ist dann doch eher, glaube ich, der ruhigere Star, der schon auch mal Dinge anspricht. Aber ich glaube, der tut ihnen tatsächlich ganz gut und ist auch einer der Gründe, warum sie bis jetzt schon noch einen sehr guten Rekord haben und auch an der 1 stehen. Aber
wobei, also was ich vorhin noch sagen wollte zu Blake Griffin, der hat jetzt DeAndre Jordan kontaktiert und ihn gefragt, wie er damit umgehen soll, jetzt auf die Bank gesetzt zu werden.
Mhm.
Glaubst du, Blake Griffin wird das Gleiche widerfahren wie DeAndre Jordan letztes Jahr? Also, dass er erst auf die Bank gesetzt wird und dann gar nicht mehr zum Zug kommt?
Ich glaube, es hängt ganz davon ab, wie er jetzt reagiert. Also das, was du jetzt erzählst, wusste ich nicht. Und wenn das aber dann schon in den Medien war, ist das, glaube ich, für dich als Spieler, der spielen will, nicht ganz so gut. Ich weiß nicht, wie das angesprochen wurde jetzt, auch mit Steve Nash, aber das über die Medien zu kommunizieren, finde ich jetzt erstmal schwierig. Ja. Das Teamgefüge vor allem auch. Aber ich glaube, bei ihm hängt es wirklich ganz davon ab, wie kann er offensiv beitragen und trifft er seinen Wurf okay. Wenn er seinen Dreier zu 30% trifft,
okay ist schon genug so.
Also das ist schlecht, das ist gar nicht gut, aber dann muss man zumindest den Wurf mal contesten. Ja. Sonst hast du am Ende so dieses Ben Simmons-Dilemma. Der steht dann draußen an der Dreierlinie und keiner kommt. Und das ist dann kannst du Kevin Durant gefühlt doppeln, so nach dem Motto, ja, so ein bisschen.
Aber das ist tatsächlich auch so was, wo du es gerade ansprichst, sobald Durant gedoppelt wird, finde ich, wird es schwierig für die Nets. Also da tun sie sich dann sehr schwer, habe ich das Gefühl gehabt. Gegen die Warriors wurde er häufig gedoppelt. Das lief nicht so gut dann.
Das finde ich, merkt man eben so ein bisschen in der Offensive. Wir haben es angesprochen mit Aldridge, mit dem Pick and Roll, das spielen sie ganz gerne. Und sie spielen schon auch gerne Isolation Durant, sind wir wieder ein bisschen bei der Abhängigkeit, der dann aber auch jetzt oft, ich glaube, er hat jetzt im Schnitt 5,5 Assists, der schon auch gute Lösungen findet und auch seine Mitspieler einbaut. Er ist ja auch ein guter Passer, aber dahinter, klar, man hat noch die Option mit Harden, aber dann kommt es viel darauf an, und das machen Joe Harris und vor allem Patty Mills eigentlich sehr gut, das sieht man jetzt auch schon öfter, sie cutten gut. Sie bewegen sich gut abseits des Balls, um einfache Punkte zu generieren. Und das ist aber so, da denke ich mir, sind zu wenige Faktoren, zu wenige Dimensionen in dem Offensivspiel mit der Mannschaft, die sie haben. Und da bin ich gespannt, es sind jetzt noch früh in der Saison, wie sich das auch einpendeln wird. Aber ich glaube, die Offensive, die muss noch deutlich besser werden und variabler werden, damit man ganz vorne dann auch angreifen kann, wenn Kyrie nicht zurückkehrt. Aber was denkst du denn, wenn wir da schon dabei sind, so wie sich's auch entwickelt? Wo siehst du die Nets? Wir haben vorhin schon so leicht drüber gesprochen. Wo schätzt du sie ein?
Also ich sehe den Osten, der wird schon mal deutlich besser. Ich sehe sie nicht in den Finals. Ich sehe sie aber zumindest, also Maximum Conference Finals. Also das können sie hinkriegen, wenn sie nicht wieder Verletzungspech haben. Sagen wir jetzt mal, bleiben alle gesund und so. Conference Finals Maximum, auch wenn Irving nicht zurückkommt. Ich glaube aber, das wird sehr, sehr schwierig dann. Es wird nicht einfach, weil in den Playoffs, dann brauchst du da wirklich Leute und dann reicht ein Marcus Aldridge auch nicht mehr, glaube ich.
Und wenn er zurückkommt? Ist einfach mal,
wenn er zurückkommt, glaube ich tatsächlich, dass die Finals möglich sind, ja. Also dann glaube ich tatsächlich auch, dass sie es in die Finals schaffen. Da sehe ich jetzt kein anderes Team, was es denen streitig machen könnte, weil ich bei den anderen Teams, auch wenn die alle ganz gut spielen und so, trotzdem noch so sehe, dass die nicht auf dem Niveau sind von den Nets. Und letztes Jahr einfach viel davon profitiert haben. Auch die Bucks. Ich glaube trotzdem, dass die Nets weiterkommen würden als die Bucks mit Curry.
Ja, man muss ihnen wahrscheinlich auch einfach Zeit geben. Ja. Ich glaube, das ist ein Faktor. Da haben wir ein gutes Stichwort. Denn
ich wollte ganz kurz, bevor du oben, sorry.
Nee, sprich.
Ich wollte noch ganz kurz einen Rant loswerden. Und zwar, was mich so angekotzt hat, gegen die Warriors, was überhaupt nicht geht, dass du bei einem Heimspiel in New York deine eigenen Fans hast oder Fans in der Arena hast, die MVP-Chance bringen. Und zwar nicht für Durant, sondern für Steph Curry. Wie uncool ist das bitte? Dass du in deiner eigenen Arena MVP-Chance hörst und die sind nicht für dein eigenes Team bestimmt, sondern für den Gegner. Die Stimmung von den Fans ist so unterirdisch bei den Nets. Das ist so schwach. Du brauchst jetzt keine 6. Januar-Stimmung, so, also dass die da jetzt alles Kapitol stürmen und so. Aber zumindest so ein bisschen intensiver für das eigene Team. Ich habe so das Gefühl, egal, sobald ein Team kommt und die spielen gut, wird dem Tribut gezollt und dann wird gesagt, oh, schön, und hier, Warriors spielen guten Basketball. Sorry, finde ich alles ganz nett, aber du musst doch zumindest so ein bisschen dein Team anfeuern können.
Ja, voll.
Das ist nicht echt schwach, sorry.
Also, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe auch, das war, du sagst ja, Nets gegen Warriors, man hat einfach die Warriors-Fans gefühlt auch gehört. Ja. So. Also, die Nets, da kam gar nichts. Ja. Wobei man da, glaube ich, auch, das ist ein gutes Beispiel, ich glaube, im Barclays Center, im Stadion von den Brooklyn Nets, würde ich jetzt mal sagen, sind jetzt weniger Hardcore Brooklyn Nets Fans, sondern sind einfach so Event Fans.
Ja, genau.
Das du jetzt auch schon öfter bei größeren Teams, nicht nur jetzt im Basketball, siehst. Ja. Und das finde ich auch total schade. Aber ich finde,
Allianz Arena
könnte damit gemeint sein, man weiß es nicht. Steph Curry, dass man ihm Tribut zollt, finde ich aber total legitim. Ich mag halt auch Steph Curry gerne, dass man MVP-Chance im Stadion macht. Finde ich schwierig, wobei man auch sagen muss, ich weiß nicht, welches Spiel es war. Ich habe auch auf jeden Fall in der Saison schon Kevin Durant MVP-Chance in auch im Barclays Center gehört. Da bin ich mir relativ sicher. Aber ich finde, Steph Curry MVP-Chance sind schon legitim und zeigen halt, was er für ein Impact-Player ist und wie gut er auch schon über Jahre spielt und wie das auch andere Fans appreciaten. Aber was Stimmung angeht, bin ich voll bei dir.
Wenn wir gerade bei MVP-Chance sind, Gott, ich bin so schlecht mit Übergängen. Willst du noch deinen Übergang von vorhin bringen? Weißt du noch, was du wolltest?
Ja, ich habe gesagt, dass die Brooklyn Nets, finde ich, sich noch ein bisschen entwickeln müssen und noch ein bisschen Zeit brauchen.
Ja, das ist besser. Ja.
Okay. Und da, finde ich, sind wir wieder bei einer Kategorie, die wir schon so oft einfach reingebracht haben.
Die kennt ihr alle.
Ja, die müsst ihr kennen, weil die einfach schon immer dabei ist. Bei Rookie of the Month sind wir jetzt.
Ja.
zum zweiten Mal mit dabei, nachdem wir sie schon drin hatten für den, wir hatten den Oktober gekürt.
Ja.
Und jetzt haben wir wirklich mal den ganzen Monat NBA-Basketball gesehen. Und da haben wir jetzt wieder jeweils einen Rookie.
Bei mir war es letztes Mal so unterirdisch. Ich wurde so fertig gemacht für meinen Pick letztes Mal. Ich will erstmal deinen Pick hören und dann komme ich
mit meinem. Von wem wurdest du fertig gemacht?
Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber naja, ich kann es verstehen.
Ja, dann bringe ich mal meinen Pick. Ich glaube, da kann man auch wieder geteilter Meinung sein, aber wer mir aufgefallen ist, ist, ich kann mal so anfangen, da bin ich gespannt, ob du drauf kommst. Das ist der 17. Pick von den Houston Rockets. Türke Alperen Şengün von den Houston Rockets. Er hat letztes Jahr noch tatsächlich in der türkischen Liga gespielt und er ist da sogar MVP geworden. Der ist jetzt 19, hat dann letztes Jahr eben im Alter von 18 Jahren da den MVP gewonnen. Und ist deswegen auch so hoch eingestellt. Und ja, was gefällt mir an ihm?
Ich frage mich gerade, wer ist das?
Kann man kennen.
Ja.
Es ist ein sehr mobiler Big Man, das gefällt mir so am besten fast an ihm, dass er eigentlich, kann es noch nicht, aber ich finde, er hat so das Potenzial, dass er vielleicht alle Positionen auch verteidigen kann. Er ist eher auf der 4 und 5 zu Hause, ist 2,6 Meter groß, also jetzt für einen Center schon eher klein, aber hat extrem gute Ansätze schon gezeigt, jetzt vor allem defensiv. Wurf ist schon da, ist noch nicht ganz so ausgereift, aber er trifft jetzt seinen Dreier schon ganz solide, hat jetzt über die ersten 21 Spiele, ich glaube es sind 21 Spiele, eigentlich ganz genau, aber so um den Dreh, hat er 40% Dreierquote. Jetzt im November hat er 47% Dreier getroffen. Klar, ist nur bei 1,2 Versuchen, aber trotzdem eine sehr, sehr gute Quote. Und ja, besticht aber nicht nur dadurch, Explosivität zum Korb ist auch da. Das heißt, er hat nicht Angst vor Gegenspielern, zieht rein und bedient auch seine Mitspieler. Er schafft es, die in Szene zu setzen, hat knapp 3 Assists bisher im Schnitt. Deswegen, da sehe ich sehr, sehr viel Potenzial. Dann sind wir wieder bei dem, wie wir angefangen haben. Ich glaube, er kann sich dann in Houston auch einfach gut entwickeln. Jalen Green, Nummer 2 Pick, der sagt auf jeden Fall was. Der ist auch in Houston. Der muss auch erst noch den nächsten Schritt machen. Dem muss man auch Zeit geben. Und bei Houston, sie haben jetzt ein paar Spiele auch gewonnen. Ohne Daniel Theis, der aus der Rotation gerutscht ist, muss man es auch mal kurz dazu sagen. Bisschen komisch. Mal schauen, was da passiert, ob der auch vielleicht dann getradet wird. Aber ich glaube, eine gute Situation auch für ihn, weil er noch ein ganz, ganz junger Spieler ist. Und ich glaube, der kann ganz, ganz große Schritte machen und ein sehr, sehr guter Spieler werden. Wie weit es dann reicht, muss man sehen. Aber hat mir jetzt im November sehr gut gefallen.
Okay, das war schon mal ein überraschender Pick. Als du Houston Rockets gesagt hast, dachte ich schon, jetzt hast du meinen Pick genommen von letztem Mal, Jalen Green. Mein Pick ist gar nicht mal so überraschend. Und zwar habe ich den... Evan Mobley. Evan Mobley von den Cavs, Cleveland Cavaliers. Ist ein Big Man und hat funktioniert als eigentlich ganz gut so mit Jared Allen zusammen. Die Cleveland Cavaliers spielen da zusammen so mit 2 Big Men am Anfang der Saison noch mit 3, mit Markkanen. Und es funktioniert eigentlich ganz gut. Und jetzt vor allem, wenn wir auf den November eingehen, ja, wir sagen ja Rookie of the Month. Die Cleveland Cavaliers haben im November 5 Spiele in Folge verloren. Die haben insgesamt ein 11 zu 10 Bilanz. Und von diesen 5 Spielen, die sie verloren haben in der Niederlagenserie, da waren bei 4 Spielen war Mobley nicht dabei. War verletzt wegen Ellenbogenverletzung. Und das zeigt mir tatsächlich so ein bisschen. Für mich ist ein Spieler dann wertvoll, oder dann merkt man es, wenn er fehlt, wenn er nicht dabei ist. Wenn er dabei war, dann sind sie, was sind sie dann? 8 zu 2 mit ihm und ohne ihn 8 zu 6. Sorry, ich weiß nicht, was es vorhin mit diesem 11 zu 10 war. Auf jeden Fall deutlich, deutlich besser mit ihm. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, die Gegner, die sie hatten, sind natürlich relativ einfache Gegner gewesen und die Niederlagen, die sie dann kassiert haben, waren dann schon gegen heftigere Teams. Also so, man kann es dann schon verstehen, da hätten sie, glaube ich, auch mit ihm Schwierigkeiten gehabt. Deswegen weiß ich nicht so recht, wie man das einschätzen kann. Trotzdem finde ich, also er führt gerade die Rookies an bei Blocks, 1,7 im Schnitt. Der ist Zweiter bei Punkten und Rebounds von Rookies und ist einfach ein überragender Verteidiger unterm Korb. Einige Spiele haben die Cavs jetzt auch schon gewonnen, weil er eine Defense eben so stark abgeliefert hat, auch gegen die Orlando Magic im, ich glaube, vorletzten Spiel oder letzten Spiel. Also wirklich ein sehr athletischer Center auch, was du sehr selten hast. Nimmt inzwischen auch wirklich vermehrt Catch-and-Shoot-Würfe von außen. Was ich auch ganz spannend finde, gerade als Rookie haben ja viele immer so ein bisschen Angst oder wenn sie reinkommen in die Liga und trauen sich viel nicht und der hat eigentlich gar keinen Respekt so vor den Leuten, sondern er macht einfach und das finde ich ganz cool. Also am Anfang hat er sich noch ein bisschen reingetastet und jetzt kommen da wirklich Würfe von außen. Die Dreier fallen noch nicht wirklich gut. 32% in den letzten Spielen, aber trotzdem ist da wirklich schon sehr Verbesserungspotenzial zu sehen. Deswegen finde ich, hilft das einem Team auf jeden Fall richtig gut und deswegen Evan Mobley, finde ich, ist mein Rookie of the Month.
Hatte ich, war bei mir auch drin, so ein bisschen in der Konversation. Mhm. Du sagst ja, er legt gute Zahlen auf. Bloß, was man nur dazu sagen muss, glaube ich, er hat jetzt, ich glaube, wann hat er sich verletzt? Ich glaube, Mitte November irgendwann mal. Nee, deswegen hat er ein bisschen was verpasst wegen seiner Ellenbogenverletzung.
16.11., ich glaube, gegen die Celtics war das.
Genau, deswegen, ich weiß jetzt nicht genau, wie jetzt da so die Niederlagen kamen. Deswegen hat er jetzt ein paar Spiele verpasst, aber auf jeden Fall ein guter Pick. Aber er
kam danach stark zurück, vor allem. Mhm. Das fand ich so spannend.
Weil ist er wieder zurück?
Ist wieder zurück, genau. Danach war er wieder gegen Orlando und gegen Dallas hat er jetzt wieder gespielt. Und das fand ich immer ganz, das fand ich ganz spannend zu sehen, wie kommst du nach so einer Niederlagenserie auch wieder zurück. Und sobald, als er wieder reinkam und ja, gegen die Magic, ist jetzt einfach, aber trotzdem.
Franz Wagner spielt bei den Magic, ne? Aber ist schon einfach.
Haben sie wieder rumgerissen und das fand ich eigentlich ganz stark. Jetzt haben sie 2 Siege in Folge, deswegen. Mhm.
Ja, Franz Wagner möchte ich nur auch nochmal kurz erwähnen. Den hatte ich natürlich auch mal nochmal überlegt. Hatte ich auch drüber nachgedacht, weil der natürlich auch gerade extrem gut spielt. Aber das muss man, glaube ich, auch nochmal sagen. Du hast es jetzt gerade bei Mobley auch erwähnt. Fand ich auch einen guten Punkt. Das merkt man, finde ich, generell bei der Rookie-Class so ein bisschen. Es ist extrem auffällig, finde ich, wie wenig die Rookies Zeit brauchen gefühlt. Also einige sind schon wirklich gut da. Klar, es gibt auch andere Beispiele, aber wenn wir jetzt zum Beispiel Wagner nehmen, wenn wir jetzt zum Beispiel Mobley nehmen, Scotty Barnes, da sind schon einige dabei, die wirklich gute Zahlen auflegen und schon gut beitragen. Klar, aber jetzt bei nicht besonderen Teams, aber trotzdem schon sehr, sehr stark abliefern und schon echt sich gut akklimatisiert haben. Und das ist schon echt beeindruckend, weil das nicht immer bei den Rookies oder bei den generell NBA-Spielern in ihrer ersten Saison so ist, weil es natürlich ein ganz anderes Level ist. Aber ja.
Stimmt. Dann war das jetzt die vorletzte Folge vor Weihnachten. Ich glaube, eine machen wir noch.
Yes.
Ja.
Auf jeden Fall.
Kriegt man noch hin. Einmal hören wir uns noch, bevor es dann heißt, hier, Under the Mistletoe.
Das singt er wieder.
Gut.
Gut. Dann bleibt uns noch ein bisschen anzuteasen, natürlich. Wenn ihr uns auf Social Media folgen wollt und da unseren wunderbaren Content verfolgen wollt, was ihr solltet, weil da hat sich einiges verändert.
Ja, dank an Markus Lenhardt geht raus.
Der Social Media Experte, der bei uns auf Instagram bei BuzzerbeaterM945 die Fäden zieht und bei Facebook findet ihr uns natürlich auch unter BuzzerbeaterM945. Dann ja.
Ich glaube tatsächlich, dass wir in Zukunft unsere Social-Media-Sachen am Anfang anteasern müssen, weil ich weiß nicht, wie viel am Schluss noch zuhören.
Aber was.
Dann also, hören wir uns aber nochmal und bis dahin.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Gehabt euch gut. Wohl.
Buzzerbeater, der Basketball-Podcast.